Ja, schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Letzte Woche ging es ja um den Heiligen Geist und ich habe mir dann gedacht, die Predigt heute, die zeigt eigentlich Auswirkungen, auch wenn sie jetzt mal wieder vor Pfingsten, vom Text her, den wir uns anschauen, stattfindet. Aber sie zeigt Auswirkungen und Konsequenzen, wenn ich mit dem Heiligen Geist, mit Gott unterwegs bin. Es macht nämlich was. Es ist eine Entscheidung, mit Gott unterwegs zu sein. Und diese Entscheidung hat Konsequenzen. Wir hüpfen ins Jahr 605 vor Christus etwa. Bisschen Geschichte. Ich hatte ja letzte Woche auch erzählt, dass König David und König Saul zwei waren, die den Heiligen Geist im Alten Testament schon hatten. Das war so 1000 vor Christus. Dazwischen liegt eine Königszeit, die, ich sag immer so schön, in sinuskurvenförmiger Art die Beziehung zu Gott und weg von Gott beschreibt. Also der eine König war total hingegeben zu Gott, andere Könige, die haben Gott einen guten Mann sein lassen und dementsprechend gut oder schlecht ging es dem Volk Israel. Aus einem Volk wurden quasi auch zwei Völker, wir reden von Nordreich und Südreich, das eine ist dann der Stamm Juda und Benjamin, das andere sind der Rest der Stämme. Also das ist so die Bandbreite, in der wir uns bewegen. Und wenn wir jetzt ins Jahr 605 schauen und diesen Daniel-Text gleich zusammen anschauen, dann befinden wir uns am Endpunkt der Königszeit in Israel. Also Saul war der Anfangspunkt. Wir befinden uns quasi fast am Endpunkt. Zwei kommen, glaube ich, hinterher noch, aber mit sehr, sehr kurzen Regierungszeiten. 587 ist das Königreich Israel, wie es dazwischen bekannt war, Geschichte. So viel vielleicht kurz vorneweg, damit ihr so ein bisschen wisst, wo wir sind. Überflug der Geschichte sozusagen. Und jetzt stürzen wir uns rein in diesen Text, der schon sehr herausfordernd ist für den Israeliten, weil Gott ganz schön viel zulässt, könnte man so sagen. Ich lese euch einfach mal die ersten Verse vor. Im dritten Regierungsjahr Jojakims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Jojakim in seine Hände fallen, ebenso einen Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer und im Tempel seines Gottes auf. Also es steht so schön da, der Herr lässt es zu. Ja? In zwei kurzen Versen wird noch nicht das Ende des Königreichs, wie gesagt, so ein paar Jahre ging es noch weiter, aber nicht mehr viel, aber doch ein ziemlich markanter Schlusspunkt oder fast Schlusspunkt gesetzt, so ganz schnell. Und ich habe mir gedacht, was heißt das für den Einzelnen? Diese wenigen Verse, die da stehen, was heißt das für den Einzelnen mal in dieser Zeit? Es geht um Krieg und jetzt sind wir ein sehr privilegiertes Volk, wir Deutschen, im Moment. Ich hoffe, es bleibt noch lange so. Aber wenn ich mich jetzt hier so umschaue, ich weiß nicht, wer am Fernseher sitzt oder das Ding hinterher anhört, aber ich würde mal spontan behaupten, es hat keiner von uns Krieg erlebt. Hier in Deutschland. Wir kennen es noch. Mancher besser, weil er es von seinen Eltern noch gehört hat, was das für eine entbehrungsreiche Zeit war, was das geheißen hat, welche Angst damit geschwungen ist. Ich kenne es aus dem Geschichtsunterricht, ja. Ich weiß es von leichten Erzählungen meiner Großeltern, aber das meiste haben sie lieber verschwiegen. Ich kenne es davon, weil mancher Ältere doch den Mut hatte, Kleinigkeiten zu berichten und zu sagen. Es ist ein wahnsinniger Ausnahmezustand und das muss man sich mal vorstellen, was hier in diesen ersten Versen so ganz klein steht. Da steht, er belagerte die Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr im Kopf habt, was Stadt heißt. Jerusalem war zu der Zeit etwa 1100 Meter lang und 550 Meter breit. Das war die Stadt. Also wenn ihr das in Königsbrunn sucht, geht auf die Ulrichshöhe, schaut zur Wertachstraße, schaut vor zur Bürgermeister-Wohlfahrtsstraße, also der Sportpark West und dieses Parkeck mit dem Gymnasium drinnen, geht von der Königsallee runter zur Gartenstraße, ist es, glaube ich. Und das war's. Das war's. Das ist etwa die Fläche des alten Jerusalems. Da wohnen in Königsbrunn ganz wenige Leute. Damals haben aber in diesem Fleck etwa 15.000 Leute gelebt, plus die, die vor Nebukadnezar in die Stadt geflüchtet sind. mögt ihr euch das mal kurz vorstellen, wenn halb Königsbrunn, 27.000 Einwohner haben wir etwa, oder 28, sowas in die Richtung, in diesem Fleck sitzt. Königsbrunn hat sonst etwa die 14-fache Fläche. Also nur damit man das mal ganz grob in Relation bringt, was das auch für eine Einwohnerdichte ist, die da auf einmal zusammensitzt und nicht in diversen Discountern und Co. einkaufen können, sondern genau das haben, was sie gerade noch haben, was an Vorräten da war. Einzig Wasser hatten sie genug, weil ein König Hiskia damals richtig gut vorgesorgt hat, eine gute Wasserleitung gebaut hat. Aber das muss man sich mal vor Augen malen, was das heißt, was da mitschwingt, wenn da steht belagert. Also ich mag mir das eigentlich ehrlich gesagt gar nicht ausmalen, was da auch für eine Angst mitschwingt, was für ein soziales Chaos, Krankheit, Hunger mit einer Zeit, der sicher auftritt. Die Frage ist eigentlich nur, wann. Und so geht es der Masse. Und dann kann ich verstehen, wo auch ein König Joachim irgendwo sagt, jetzt reicht's, wir geben auf. Das passiert und ich glaube, es reißt den Israeliten vor allem auch das Herz aus der Brust, in Anführungszeichen, wenn dann Tempelgeräte aus dem Allerheiligsten Sachen entwendet werden und verschleppt werden in dieses Land. Das war die Situation. Und dann steht so lapidar da, wie heißt es so schön, der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen. Gott hat es zugelassen. Wir könnten natürlich auch fragen, warum nicht? Weil man muss jetzt wieder dran denken, das war eine Zeit, wo den meisten Gott relativ egal war, inklusive dem König. Also der war ja oft der Indikator dafür, was das Volk gemacht hat. Und hat Gott gesagt, okay, dann muss ich ja auch nicht weiter auf euch aufpassen. So war die Situation. Es ist auch was, was Gott immer wieder angekündigt hat. Ich greife mal eine Stelle raus, zum Beispiel 5. Mose 4, ab Vers 25. Ich blende euch die Stelle einfach mal nur ein. Da ist das so ein bisschen beschrieben, wie Gott auch zusichert, dass er aufpassen wird und weiter oder auch nicht mehr. Und weiter im Text, könnt ihr später mal nachlesen irgendwann auch. Das Nordreich hat dasselbe schon über 100 Jahre früher erlebt. So, sie waren erobert. König Nebukadnezar wollte Geld und Einfluss, aber er hat noch mehr beschlossen. Er hat die junge Elite des Landes mitgenommen. Wir lesen mal weiter ab Vers 3. Dann befahl er seinem obersten Hofbeamten Aschpenas, wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und in vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache schreiben und sprechen lernen. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das Gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Michael Meshach und Asaria Abednego. Auch das, lasst euch das mal wieder auf der Zunge zergehen. Da werden einfach Leute verschleppt. Das kennen wir eventuell noch aus den Nachrichten, wenn wir sie denn schauen, aus anderen Teilen der Welt. Da werden Leute einfach, Dorf wird überfallen und zack, die Mädchen oder wer auch immer, verschleppt. Genau das passiert hier. Die vier und sicher noch etliche mehr werden einfach gepackt, mitgenommen, rausgerissen aus ihrem Umfeld und umerzogen. Ja, also ist ja nicht so, dass die einfach nur nett, sondern es war ganz klar, nee, ihr kommt jetzt mit, 880 Kilometer so irgendwie so, also jetzt nicht gerade um die Ecke. Ihr kommt mit, gut, schlecht ging es ihnen jetzt nicht, muss man sagen. Sie mussten keine Angst vor Hunger oder irgendwie sowas haben. Aber sie mussten auch genau das machen, was dieser König wollte. Sprache lernen, Kultur lernen und ach, was da alles mit zusammenhängt. Also wie gesagt, völliges Umerziehungslager. Es war klar, was sie zu tun hatten, ob sie was zu lachen hatten, keine Ahnung. Es lag wahrscheinlich dran, was sie aus dieser Situation gemacht haben, aber das war die Situation. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt weiterrede und wir den Text weiter anschauen, was würdest du denken? Wie ging es dir? Wie ging es uns in so einer Situation? Wie würde dein Verhältnis zu Gott in dem Moment aussehen? Würdest du noch an Gott glauben, wenn er so viel in deinem Leben zulässt? Ich gebe euch da mal ein paar Sekunden. Ich finde es echt schwer, das überhaupt nachzuvollziehen, weil ich die Dimension, was da alles zusammenhängt, ich kann mir die zwar theoretisch so ein bisschen vor Augen malen, aber ja, eben Gott sei Dank, nur theoretisch. Aber ich merke schon, da greift doch die Tendenz zum Jammern, die wir Deutsche irgendwie als Gene wahrscheinlich schon in uns haben, wenn irgendwas nicht ganz so läuft, wie wir es denken. Also da kommt so ein und das kann doch nicht sein und es darf doch nicht und du hast doch versprochen, Gott, das kommt in mir hoch. Wie es wirklich wäre und ob ich nicht sogar sagen würde, Gott, ich glaube, dich gibt's nicht in dem Moment. Ich tue mich echt schwer, das zu beurteilen und möchte nicht sagen, ja, ich bin der Glaubensheld, bei mir sicher nicht. Finde ich wirklich spannend. Daniel findet hier kein Wort des Vorwurfs. Na gut, wir haben nur einen Ausschnitt aus allem, was war, aber wir finden hier kein Wort des Vorwurfs, ganz im Gegenteil. Obwohl ihm die Babylonier seine Identität geraubt haben, würde ich mal so sagen, hält er an Gott fest. Vers 8. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aschpenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Oh, Respekt. Also wirklich Respekt, wenn ich das so lese. Der bietet im Endeffekt diesem König die Stirn und sagt, nicht mit mir. Ich verzichte, und da geht's nicht um hier irgendwie einen guten Döner oder irgendwie sowas in die Richtung, ja? Da geht's um 3 Sterne Michelin-Essen oder sowas in der Größenordnung. Also der hätte das Beste vom Besten gekriegt. Kriegt man Hunger, gell? Und er sagt aber, nee, ich weiß, dass dieses Essen nicht zu dem passt, was Gott für mich gut findet. Gott hat Speisegebote für die Juden aufgestellt. Bestimmte Speisen sollten sie nicht essen. Alles, was anderen Göttern geweiht war, sollten sie sowieso nicht essen. Und ich denke, mindestens beides trifft auf die Tafel dieses Königs zu. Vieles dieses Essen war sicher irgendwelchen anderen Göttern geweiht. Und ziemlich sicher waren da auch Speisen drauf, die für Juden unrein waren und die damit alles andere unrein gemacht haben. Also auf Deutsch, das Zeug war, es war nicht ungenießbar, aber es war nicht im Sinne Gottes, das zu essen. Und Daniel sagt, ich halte daran fest. Lieber lasse ich mich einbuchten, weil das wäre die Konsequenz gewesen, dass er irgendwo in einem Loch landet, wenn es dem König nicht gepasst hätte. Und er hat den Mut, das Ganze anzugehen bei seinem Aufseher, Aschpenas, Vers 9. Gott sorgte dafür, dass Aschpenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Ich habe mir gedacht, was für ein Glück der Bu hat, könnte man auf der einen Seite sagen, dass dieser Oberaufseher im Endeffekt sein Leben aufs Spiel setzt. Ja, weil wenn der König mitgekriegt hätte, was der da hinter seinem Rücken treibt und dass er zulässt, dass diese Anweisung nicht befolgt worden wäre. Hey, die haben damals kurz einen Prozess gemacht, ja? Die haben da nicht lange überlegt. sondern dann suche ich mir einen neuen Aschpenas. So lief das. Und trotzdem hat Gott irgendwie es geschafft, dass dieser fremde Mann, warum auch immer, diesen Vieren, von denen steht es da, erlaubt, gegen alle Anweisungen des Königs, das stimmt nicht, gegen alle stimmt nicht, aber gegen den Teil mit dem Essen zu verstoßen. Gut, es wird schon noch geschildert, dass der Aschpenas schon auch so ein bisschen Bedenken hatte und Daniel sich dann eine 10-tägige Probezeit aushandelt und sagt, lass uns mal 10 Tage probieren, wir essen nur Wasser und Gemüse, die anderen dürfen normal weiter essen und dann schaust du uns an und wenn wir genauso gut aussehen, dann schick das. Dann können wir ja so weitermachen. Und sie sahen angeblich nach diesen 10 Tagen, Wahnsinn, was angeblich 10 Tage Essen ausmachen können, besser aus wie der Rest. Und dann sagt Aschpenas, okay, wir führen den Feldversuch weiter, würde man heute sagen. Also das war so. Aber die spannende Frage, der Kern hinter dem Essen, war ja nicht dieses, ich will aber Vegetarier sein oder nicht, sondern es war die Frage, ist Gott wichtiger oder ist der König wichtiger? Und Daniel stellt für sich klar, ich will Gott mehr Gehorsam leisten als diesem fremden König. Obwohl er alle Macht über mich hat und davon auch schon einen Gutteil ausgespielt hat. Wie gesagt, die Freiheitssituation war sehr begrenzt. Daniels Antwort war klar, Gott. Ich will an der Stelle mal einhaken und ins Jetzt springen. Für mich ist dieser Text kein Freibrief, alle staatliche Gewalt und Anweisung über Bord zu werfen. Kann man jetzt mal ganz schnell sagen, Daniel hat gesagt, ich muss nicht auf den König hören, ich höre lieber auf Gott. Schaut's genau an. Es ging immer nur um den Teil, der gegen Gottes Anweisungen waren und nicht um alles. Es ist auch was, womit Bonhoeffer im Dritten Reich sehr gerungen hat. Wie lange und wo muss ich auf den Staat hören und wo muss ich auch gegen ihn sein? Manch einer mag jetzt anmerken und sagen, ist das nicht heute jetzt auch nötig bei den Restriktionen? Dürfen wir uns das gefallen lassen? Ich sage an der Stelle auch nur, natürlich ist es nötig zu prüfen. Natürlich ist es wichtig, nicht einfach alles hinzunehmen. Aber bitte, es ist nötig, es zu prüfen und nicht sofort abzulehnen alles. Es ist nötig zu prüfen, jetzt sind wir wieder bei der Predigt von letzter Woche, mit Hilfe des Heiligen Geistes, sich von Gott Weisheit und Wahrheit zeigen zu lassen und nicht mich von meinen Ängsten bestimmen und leiden zu lassen. Weil ganz schnell lasse ich mich von meiner Angst in irgendeine Ecke schieben und finde es auch völlig plausibel. Ich merke das bei mir auch. Und dann immer wieder zu sagen, okay Gott, hilf mir, meine Angst zu lassen und Wahrheit zu finden. Dazu gehört viel, viel Mut. Ganz schnell begründe ich mit solchen oder auch ganz anderen Versen meine Vorlieben oder lehne das ab, was mir gar nicht liegt. Wenn es nach mir geht, würde man auch lieber ohne Maske da sitzen. Ist mir lieber, ich schnaufe dann besser. Und solche Dinge. Deshalb plädiere ich an allen Stellen dafür, prüfet und das Gute behaltet, wie es im Neuen Testament auch so schön heißt. Es bleibt immer ein Ringen und leider ist es nicht immer so klar, wie hier bei Daniel. Sondern leider ist es oft ein langes Ringen. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass Gott uns mit Hilfe des Heiligen Geistes und vielleicht auch im Gespräch mit einem Bruder und einer Schwester in die richtige Richtung führt. Weil nicht immer habe ich allein die Weisheit mit allen Löffeln gefressen. Sondern im Gespräch miteinander kommen nochmal ganz neue Gedanken. So viel vielleicht als kleiner Ausflug zu diesem Prüfet. Und wie gesagt, ich will diesen Text von heute bitte nicht verabsolutiert wissen in unserer Situation. Das Wichtigste ist, auf Gott zu hören. Ja, definitiv. Keine Frage. Und das gibt der Text auch her. Zurück zu Daniel. Wir entdecken, nicht das Essen macht den Unterschied, sondern der Gehorsam gegenüber Gott. Könnte man ja übersehen, wenn man den Text einfach so liest und sich denkt, wow, wenn ich jetzt auch nur noch Gemüsebrühe löffel, dann passt alles mit mir und Gott. Nein, es kommt eher aufs Herz an, wie auf die Gemüsebrühe. Nicht, deswegen ist Gemüsebrühe bestimmt nicht schlecht. Wir schauen mal weiter, ich überspringe ein paar Verse und wir schauen weiter in Vers 17. Gott schenkte den 4 jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen Babyloniens vertraut. Respekt. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume deuten. Nach Ablauf der 3 Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König und dieser sprach mit ihnen. Dabei wurde ihm klar, dass Daniel, Hanania, Mischael und Asaria alle anderen in den Schatten stellten. Von nun an waren sie seine Berater. Immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er die 4 Freunde um Rat. Denn er hatte erkannt, dass sie allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Daniel blieb am Königshof bis zum 1. Regierungsjahr des Königs Kyros. Das finde ich schon Wahnsinn. Ja? Also erstmal sind sie aus dem Pulk dieser Israeliten rausgestochen. Zu den anderen steht nichts, wie die mit Lebens- und Essgewohnheiten das gesehen haben. Zu den 4 steht es da. Und die sind rausgestochen. Aber dann setzt der Text ja noch eins drauf und sagt, nicht nur aus diesen Israeliten, sondern aus allen Menschen, die irgendwie den König beraten haben damals, Geisterbeschwörer und weiß ich was alles, stechen diese 4 raus. Und wenn er ein sicheres Urteil braucht und einen guten Rat, dann holt er die 4. Hätten wir auch gerne, oder? Also da merkt man, wie Gott Treue belohnt. Genau das, was er auch, ich greife nochmal 5. Mose, Kapitel 4, ab Vers 25 oder jetzt dann ab Vers 27 folgende, könnt ihr daheim mal lesen, war zu lange, um ihn jetzt mal schnell einzublenden, auf. Genau da ist dieses Prinzip beschrieben. Wenn wir Gott treu sind, wenn die Israeliten Gott treu sind, wird Gott sich kümmern und Umstände prägen und verändern. Das ist einfach ein Geschenk. Daniel verhilft diesen 4 Männern zu außergewöhnlichen Positionen und sie werden die Berater des mächtigsten Herrschers ihrer Zeit. Und er weiß, dass er mit den 4 den besten Rat kriegt. Das macht Gott draus. Jetzt will ich nochmal zurückblicken. Schauen wir uns nochmal die Geschichte so ein bisschen im Schnellflug an. Wie fängt es an? Gefangen, verschleppt, umerzogen, Krieg verloren, Tempelgeräte geklaut. Ein Desaster. Ein wirkliches Desaster. Muss man ganz ehrlich sagen. Trägt in keiner, also man könnte sagen, das trägt in keinster Weise Gottes Handschrift. Ich will auch nicht behaupten, dass Gott das gemacht hat. Aber zumindest muss ich eingestehen, er hat es zugelassen. Dieses Chaos. Und Gott macht aus dieser Situation mit den Leuten, und ich glaube, Daniel und diese 4 Freunde haben auch in Israel genauso fest und genauso gut und mit vollem Herzen an Gott geglaubt. Und trotzdem waren sie in dieser, ich sage jetzt nicht das Wort, bescheidenen Situation. Trotzdem sind sie da reingerutscht. Obwohl sie selber genauso gut an Gott geglaubt haben wie hinterher. Genauso festgehalten. Und Gott macht das Bestmögliche aus dieser Situation. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht ein bisschen dran erinnert fühlt an die Josefsgeschichte. Steht auch im Alten Testament. Da ist es nicht gleich, aber doch sehr ähnlich. Da macht Gott aus einer wirklich krassen, schlechten Situation wahnsinnig Gutes und nicht nur für 1 oder 2 Leute, sondern für ein ganzes Volk, für sein ganzes Volk Israel. Und der Schlüssel in dem ganzen Text ist für mich schon Vers 8. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet. Und es geht, wie gesagt, nicht um das Essen vor allem, sondern es geht um dieses, mir ist Gott wichtig, mir ist das, was Gott mir ins Leben gegeben hat, das Gesetz für die Israeliten vor allem, mir ist das so wichtig, wichtiger als alle Anweisungen von irgendwelchen Königen. Die Entscheidung ist also, will ich auf Gott hören, will ich nach seinem Weg fragen und nach seinem Willen? Oder will ich den leichtesten, schönsten, bequemsten Weg gehen, der mir in den Sinn kommt? Das ist, glaube ich, immer eine der spannendsten Fragen im Christsein. Die zweite spannende Frage ist dann, welcher ist denn jetzt Gottes Weg? sorry, das wäre eine ganz extra Predigt. Und wie finde ich den raus? Das ist auch sehr spannend. Aber die erste und wichtigere Frage ist, will ich das überhaupt? Oder will ich vor allem ein leichtes, bequemes und schönes Leben haben? Was gut zu verstehen ist. Ich kann das gut nachvollziehen. Geht mir auch so, hätte ich auch am liebsten. Aber leider verspricht uns die Bibel und auch Jesus nicht, dass Christsein der leichteste, bequemste und schönste Weg ist. Und danach alles gut ist, ich muss nur Ja zu Gott sagen. Gut ist unsere Beziehung zu Gott, sobald wir Ja zu ihm sagen, durch Jesus. Keine Frage. Aber deswegen sind nicht immer alle Umstände so, wie ich sie gut finde. Nichtsdestotrotz weiß ich, Gott hat den Überblick und die Entscheidungen, die da fallen, sind schon mal gut für Gott. Aber die Entscheidungen, die da fallen, im Herz, die machen, glaube ich, den Riesenunterschied. Weil wenn ich tief im Herzen weiß, dass es Gott gut mit mir meint, auch wenn es gerade ganz anders aussieht, dann ist das was anderes, wie wenn ich das nur ein bisschen kognitiv weiß. Wenn ich das immer wieder erlebt habe und mich dran festklammer, obwohl ich es selber vielleicht gerade kaum mehr schaffe, mich überhaupt noch an Gott festzuklammern. Aber weil mein Herz sagt, nein, lass es, bleib bei Gott. Dann kann vielleicht so etwas Ähnliches auch Wahrheit werden wie damals bei den Vieren in unserem Leben. Bei Gott kommt es auf die Herzensentscheidung an. Das macht Jesus immer wieder deutlich. Handeln, Umstände, das kann man imitieren und nachahmen. Da kann ich auch so tun, als ob. Aber wichtig ist, wie es innen aussieht und nicht, ob ich so tue, als ob. Sondern das Wichtige ist, was drin ist. Und ich kann nicht in dein Herz schauen. Ich weiß es nicht, aber Gott kann es. Und er schaut ins Herz. Das hat er schon damals beim König zuerst gesagt. Wenn du heute zum ersten Mal diese ganze Sache mit Gott hörst, dann will ich dir Mut machen und sagen, Gott wünscht sich einen Platz in deinem Leben. Vielleicht schaffst du es noch nicht zu sagen, ja, er kriegt den ersten Platz in meinem Herzen. Aber er wünscht sich einen Platz. Gib ihm mal überhaupt einen und lass ihn wirken und du wirst erleben, wie er Stück für Stück mit dir unterwegs ist. Eben durch den Heiligen Geist. Er will dich leiden, lenken, begleiten und er liebt dich. Das ist ein Geschenk. Da reicht ein kurzes Gebet und die Bitte, Jesus, ich wünsche mir, dass du ein Teil, der prägende Teil von meinem Leben wirst. Wenn du schon länger dabei bist, und das ist bei denen, wo ich mich jetzt hier umschaue, denke ich, der Fall, dann ist die spannende Frage, was würdest du für Gott aufs Spiel setzen? Ein letzter Vergleich. Wer pokert? Ach nee, lieber nicht melden jetzt. Gell? Also beim Pokern ist ja auch die Frage, die eine, wie gut kann ich bluffen und was kriege ich zufälligerweise auf die Hand? Und die andere, was will ich einsetzen? Ich kann mit einem Top-Blatt immer nur ein Krümel in die Tischmitte schieben und sagen, ich bleibe auf der sicheren Seite. Oder ich kann mit dem schlechtesten Blatt all in gehen. Ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und ich glaube auch bei Gott ist immer wieder die Frage, lasse ich ihn nur so ein bisschen mitspielen in meinem Leben? Schiebe ich so einen Chip in die Tischmitte? Oder gehe ich all in und sage, okay Gott, auch wenn mein Blatt aus meiner Sicht vielleicht nicht das Beste ist, ich weiß, du hast versprochen, du machst das Beste draus. Ich vertraue dir. Ich schiebe mein Leben, das was ich habe, zu dir hin. Das will ich euch mitgeben als Gedanke, auch in die Woche, was bist du bereit einzusetzen für Gott? Vielleicht nimmst du dir heute nochmal irgendwann einen Moment und überlegst das für dich in Ruhe. Weil ich glaube, es ist ein hohes Indiz dafür, die Antwort auf diese Frage, wie es in deinem Herzen aussieht und wie wichtig dir Gott ist. Gott segne dich. Ich habe wieder ein Handout geschrieben für die, die so ganz grob meine Gedanken wissen wollen. Und ich habe auch wieder 4 Fragen mitgebracht. Mit denen möchte ich euch jetzt einfach nochmal eine Minute lassen. Vielen Dank, Werner, dass du das etwas untermalst mit Musik.